Deutschlandfunk. Hintergrund.
Fehlersuche und Durchhalteparolen. Das Coronavirus in Großbritannien. Eine Sendung von Sandra Pfister.
Normalerweise wendet sich die britische Königin Elisabeth II. Nur an Weihnachten direkt an die Bevölkerung. Ausnahmen davon macht sie äußerst selten. Am 5. April war es soweit. Aufgrund der Corona-Pandemie.
Better days will return. We will be with our friends again. We will be with our families again. We will meet again.
Bessere Tage, versprach Königin Elisabeth, und dass Freunde und Familien sich wiedersehen werden.
I hope in the years to come, everyone will be able to take pride in how they responded to this challenge.
Ich hoffe, dass wir in den kommenden Jahren stolz darauf sein können, wie wir auf die Krise reagiert haben. Attribute wie Selbstbeherrschung, Entschlossenheit, gepaart mit Humor und Gemeinschaftssinn, charakterisieren dieses Land noch immer.
Dass sie bessere Zeiten beschwor, sollte wohl auch bedeuten, stellen Sie sich auf Schlimmes ein. Mit ihrer Durchhalterede appellierte sie an den britischen Nationalcharakter. Nachdem es Ende Februar erstmals zu Ansteckungen auf der Insel gekommen war, wurde in den britischen Zeitungen der Blitz-Spirit beschworen. Die Mobilisierung aller Kräfte gegen einen äußeren Feind, wie im Krieg. Vor der Fernsehansprache hatte sich bereits der Sohn der Queen, Prinz Charles, mit dem Virus infiziert. Und Boris Johnson, der britische Premierminister, war ebenfalls schon positiv getestet und hatte sich bereits eine Woche lang in Number 10 Downing Street isoliert.
I've developed mild symptoms of the coronavirus, that's to say a temperature and a persistent cough.
Ich habe leichte Coronavirus-Symptome, Fieber und einen Husten, der nicht weggeht.
Als Johnson zwei Tage nach der Rede der Queen wegen Covid-19 sogar auf die Intensivstation kam, wurde klar, die Lage war ernst. Ausgerechnet er, dessen Regierung, so die Lesart vieler seiner Kritiker, Covid-19 am Anfang unterschätzt, heruntergespielt, zu spät darauf reagiert hatte. Zu diesen Kritikern gehört auch Frank Ulrich Montgomery, Halbbrite, bis vergangenes Jahr Präsident der Bundesärztekammer und jetzt Vorstandsvorsitzender des Weltärztebundes.
Besonders erschreckend war die späte Reaktion der britischen Regierung. Die Leichtigkeit, mit der ja doch sehr narzisstisch geprägte Premierminister Boris Johnson auf die schon laut klingenden Alarmglocken aus Italien und Frankreich reagiert hat und sein Land lange Zeit in der Ungewissheit gelassen hat, was auf ihn zukommt, ist ein politisch sträfliches Versagen.
An Ostern stieg die Zahl der täglichen Coronavirus-Toten in Großbritannien laut Statistik der Regierung auf fast 1000. Und offiziell werden im Vereinigten Königreich nur die Patienten gezählt, die in Krankenhäusern sterben. Wie viele wirklich infiziert sind, ist aber vollkommen unklar. Denn Verdachtsfälle werden in Großbritannien nur dann getestet, wenn sie im Krankenhaus landen. Es gibt auch bei weitem nicht genug Corona-Tests, um selbst Ärzte oder Pflegepersonal zu testen. Ebenfalls über Ostern zog dann auch Jeremy Farrar eine verheerende Bilanz. Farrar ist der Direktor des Wellcome Trusts, einer einflussreichen privaten britischen Stiftung für medizinische Forschung.
Yes, the UK is likely to be certainly one of the worst, if not the worst affected country in Europe.
Ja, das Vereinigte Königreich wird sicher eines der am stärksten betroffenen Länder in Europa sein, wenn nicht das am stärksten Betroffene.
Wer hat in Großbritannien wann versagt? Epidemiologen, Gesundheitsexperten und politische Kommentatoren streiten darüber. Denn auch die britische Regierung hat auf wissenschaftlichen Rat gehört, auf den ihres obersten wissenschaftlichen Beraters Patrick Vallance, eines Arztes von exzellentem Ruf.
Wir haben ein Panel von weltweit führenden Wissenschaftlern, Epidemiologen, Mathematikern, die Modelle entwickeln, Virologen, Krankenhausärzten. Und wir lassen uns von führenden Akademikern beraten bei der Entwicklung eines Plans, der wirkt.
Obwohl Boris Johnson bei einer Pressekonferenz zu Beginn der Corona-Krise bereits dramatische Worte wählte, beschränkte er sich weiterhin auf Empfehlungen, sich zum Beispiel gründlich die Hände zu waschen.
This is the worst public health crisis for a generation.
Das ist die schlimmste gesundheitliche Krise dieser Generation. Ich muss ehrlich mit Ihnen sein, mit der britischen Öffentlichkeit. Viele Familien, noch viel mehr Familien, werden vorzeitig geliebte Menschen verlieren. Aber wie wir schon in den vergangenen Wochen gesagt haben, wir haben einen klaren Plan und den arbeiten wir jetzt ab.
Warum wurde den Briten dann noch bis in die dritte Märzwoche hinein nur empfohlen, statt verordnet, einander einfach nicht zu nahe zu kommen? Das Argument der Regierung lautete Fatigue, Ermüdung. Die britische Regierung wollte demnach nicht zu früh drakonische Maßnahmen verhängen, die dann mutmaßlich ausgerechnet auf dem Höhepunkt der Epidemie nicht mehr ausreichend befolgt würden. Jeremy Hunt, Gesundheitsminister in der Vorgängerregierung, konnte das schon damals nicht nachvollziehen.
Ich glaube, die Menschen werden sich fragen, warum wir nicht schneller mit stärkerem Social Distancing anfangen, zum Beispiel externe Besuche in Pflegeheimen zu verbieten. Und das ist für mich das Verstörende an dieser Ankündigung. Ich würde gerne die Modelle sehen, die sagen, dass die Leute tatsächlich früh bei einer Maßnahme wie Social Distancing nicht mehr mitmachen in so einer nationalen und internationalen Notsituation.
People are going to tire of social distancing in a national and international emergency of this nature.
Der ursprüngliche Ansatz der britischen Regierung war, Ältere und Vorerkrankte durch Cocooning, also Abschottung, zu schützen. Umstritten ist inzwischen, ob die Regierung tatsächlich wollte, dass sich der Rest der Bevölkerung kontrolliert anstecken sollte, um dadurch eine sogenannte Herdenimmunität zu entwickeln. Gesundheitsminister Matt Hancock bestritt dieses Vorgehen Mitte März. Gleichzeitig jedoch brachte Patrick Vallance, der ärztliche Berater, die Idee der Herdenimmunität als Schlüsselmaßnahme ins Gespräch.
Wir glauben, dass es wahrscheinlich ist, dass dieses Virus jedes Jahr wiederkommt, saisonal. Und wir werden dagegen immun werden. Und das wird ein wichtiger Teil sein, um das Virus längerfristig in den Griff zu bekommen. 60% der Bevölkerung müssen die Krankheit gehabt haben, um Herdenimmunität zu erreichen.
Die Zeitung The Guardian hingegen behauptet, es habe durchaus auch in den Planungsunterlagen der Regierung ein solches Szenario gegeben. Auch Weltärztepräsident Frank-Ulrich Montgomery geht davon aus.
In England hat man falscherweise also geglaubt, man könne durch eine schnelle Erreichung von Herdenimmunität sozusagen Spitzenreiter in der Immunitätslage werden. Man hat dabei vollkommen vergessen, dass das zum Tod vieler Menschen führt, nämlich der Ungeschützten, der Schwachen, der Verletzlichen. Hier hat man schlicht nicht weit gedacht und hat utilitaristisch-ethische Prinzipien mit medizinisch-epidemiologisch-virologischen Kenntnissen nicht ausreichend abgeglichen.
Erst am 16. März brachte eine neue Studie des Imperial College London die erfahrenen wissenschaftlichen Berater der britischen Regierung zum Einlenken. In ihr wurden modellhaft Szenarien vorgerechnet, wonach ohne stringente Unterbindung weiterer Ansteckungen die Zahl der Toten im Königreich in die Hunderttausende steigen würde. Darauf schwenkte die Regierung auf Social Distancing und Selbstisolierung um und damit darauf, das öffentliche Leben nach und nach stillzulegen. Zunächst forderte Boris Johnson die Briten auf, freiwillig nicht mehr ins Pub oder Theater zu gehen. Als das nicht ausreichte, wurde am 23. März der sogenannte Lockdown verhängt.
I urge you, at this moment of national emergency, to stay at home, protect our NHS and save lives.
Ich beschwöre Sie in dieser nationalen Stunde der Not, bleiben Sie zu Hause, beschützen Sie unseren NHS. Retten Sie Menschenleben.
Die Regierung ordnete jetzt die Schließung von Pubs, Restaurants und allen Geschäften außer Apotheken und Supermärkten an. Am gleichen Tag schlossen die Schulen. War das zu wenig und zu spät? Too little, too late? Richard Houghton, der Herausgeber des renommierten Wissenschaftsmagazins The Lancet, glaubt, die wissenschaftlichen Beratungsgremien in England hätten Covid-19 lange für vergleichbar mit einem jährlichen Influenza-Ausbruch gehalten. Eine fatale Einschätzung, sagt Frank-Ulrich Montgomery.
Dies kann auch darauf zurückzuführen sein, dass politische Berater aus der Epidemiologie-Szene, aus der Virologen-Szene die britische Regierung unter einem anderen philosophisch-ethischen Ansatz, als wir ihn in Deutschland pflegen, falsch beraten haben. In England gibt es sehr starke Strömungen einer utilitaristischen Ethik, die davon ausgeht, dass alles, was möglichst schnell, möglichst vielen nutzt, Ziel der staatlichen Maßnahmen sein sollte. Im Gegensatz dazu haben wir in Deutschland eine deontologische Ethik, bei der vor allem der Schutz des Einzelnen ganz im Vordergrund steht.
Voll verantwortlich war und ist die britische Regierung jedoch für den Zustand des Gesundheitssystems im Land. Jeremy Hunt, Gesundheitsminister der Vorgängerregierung, versuchte das zwar kürzlich kleinzureden, aber auch er erkannte an, dass er es nicht geschafft hat, das unterfinanzierte Gesundheitssystem besser auszustatten.
I fought for more money when I was health secretary. I want more doctors and more nurses, but I think even
ich habe für mehr Geld im NHS gekämpft. Ich wollte mehr Ärzte und mehr Pfleger. Aber ich denke, sogar die bestausgestatteten Gesundheitssysteme in Europa, zum Beispiel die Lombardei in Norditalien, das ist ein reicher Teil Europas und sie hat eines der besseren Gesundheitssysteme in Europa. Sie haben wirklich zu kämpfen. Das Ausmaß dieser Krise ist einfach groß.
Hunt verschweigt allerdings, dass der NHS schon unter normalen Bedingungen mit Engpässen zu kämpfen hat, zum Beispiel langen Wartezeiten bei Krebstherapien. Der NHS, das nationale Gesundheitssystem, wurde nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet. Er wird, anders als in Deutschland, nicht aus Krankenkassenbeiträgen, sondern aus Steuergeldern bezahlt und ist chronisch unterfinanziert.
Die Aufstellung des NHS zu Beginn der Krise war ausgesprochen schlecht. Es gab zu wenig Krankenhausbetten, insbesondere die Zahl der Intensivbetten ist massiv heruntergefahren worden. Die seit 10 Jahren andauernden und von den Vorgängerregierungen Boris Johnsons bereits zu verantwortenden Sparmaßnahmen im NHS haben eine wirklich gefährliche Auswirkung gehabt.
Die Regierung unter Boris Johnson wollte schon vor der Corona-Krise mehr Geld in den NHS pumpen. So war es im neuen Budget vorgesehen. Aber auf die akute Notlage, zu wenig Intensivbetten, reagierte sie erst in allerletzter Minute. Lisa Anderson, Kardiologin im St. George's Hospital in London, berichtete schon am 22. März gegenüber der BBC.
They are also feeling this eerie calm before the storm.
Sie spüren auch diese gespenstische Ruhe vor dem Sturm. Im St. George's Krankenhaus sind schon 4 Stationen mit Covid-Patienten belegt und 1 Station nur mit sterbenden Covid-Patienten als Palliativstation. Die Intensivstation ist schon fast voll.
The intensive care unit is currently near capacity.
In ihrer Not mietete die Regierung fast alle Kapazitäten privater Krankenhäuser an. Die BBC-Nachrichten verkündeten die extrem ungewöhnliche Maßnahme.
The NHS has struck an unprecedented deal with private hospitals across England.
Der NHS hat zum ersten Mal einen Vertrag mit privaten Krankenhäusern überall in England abgeschlossen, um deren Kapazitäten nahezu vollständig nutzen zu dürfen, um im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie zu helfen.
Das nächste Problem war der sich abzeichnende Mangel an Beatmungsgeräten. Gesundheitsminister Matt Hancock appellierte in größter Not im März an Unternehmen wie Airbus und den Staubsaugerhersteller Dyson, ihre Industrieproduktion auf Beatmungsgeräte umzurüsten.
Die Beatmungsgeräte sind der Knackpunkt. Sie sind nicht so kompliziert, dass die Massenfertigungsbetriebe dieses Landes ihre Produktionslinien nicht darauf umstellen könnten. Jeder, der kann, sollte seine Produktion und seine Ingenieure jetzt zur Fertigung von Beatmungsgeräten abstellen.
Firmen wie Airbus und der Autohersteller Vauxhall drucken inzwischen mit 3D-Druckern Teile für Beatmungsgeräte. Dyson hat ein eigenes Gerät entwickelt. Ein derzeit noch größeres Problem als die Beatmungsgeräte bildet die teilweise fehlende Schutzkleidung für das medizinische und pflegerische Personal. Während manche Krankenhäuser offenkundig rechtzeitig Schutzmasken und Kleidung besorgt hatten, reißen bis heute die Klagen aus anderen Krankenhäusern und Pflegeheimen nicht ab. Für Rhenish Panmar, Anästhesist und Vorsitzender der britischen Ärztevereinigung Doctors Association UK, ist das absolut inakzeptabel.
We've had doctors tell us that they feel like lambs to the slaughter, that they feel like cannon fodder.
Ärzte haben uns gesagt, dass sie sich wie Lämmer fühlen, die zur Schlachtbank geführt werden, wie Kanonenfutter. Hausärzte sagen uns, dass sie sich im Stich gelassen fühlen. Wir können nicht genug betonen, dass wir die Leute an der Front schützen müssen. Sie flehen alle darum, dass Boris Johnson sich darum kümmert, die lebenswichtigen Schutzausrüstungen zu besorgen, die wir alle in der vordersten Kampfzone des Gesundheitssystems benötigen.
Nach Angaben des NHS waren allein bis Ostern mehr als 20 Ärzte und Krankenpfleger an Covid-19 gestorben. Auch jüngere und zuvor gesunde Mediziner. Matt Hancock, der Gesundheitsminister, beteuerte dagegen Woche um Woche, dass es genügend Schutzkleidung gebe. Alles hat die britische Regierung womöglich nicht getan, um dringend benötigtes Material zu beschaffen. In Brüssel, heißt es, nahm sie an 3 Krisensitzungen der EU nicht teil und verzichtete damit darauf, zentral über die EU Schutzkleidung zu bestellen. Ein ähnliches Versäumnis bei der Beschaffung von Beatmungsgeräten durch die EU erklärte London mit Kommunikationsproblemen. Vor Ort kommen viele Masken und Handschuhe offenbar nicht überall an. Lisa Anderson, die Kardiologin im St. George's Hospital in London, behauptet in der BBC, stattdessen seien die Vorschriften für Schutzkleidung in England gelockert worden und seien nicht mehr so sicher wie früher.
Absolutely not. The current guidance that Public Health England has adopted.
Sie sind es absolut nicht. Die gegenwärtigen Richtlinien von Public Health England weichen von den WHO-Empfehlungen ab. Und solange das so ist, sind besonders Ärzte und Krankenschwestern im Vereinigten Königreich nicht geschützt.
Doctors in the UK and nurses particularly are unsafe.
Auch Pflegekräfte klagen über mangelnde Schutzmaßnahmen. Eine beträchtliche Zahl mobiler Pflegekräfte weigert sich inzwischen offenbar, zum Schutz der eigenen Gesundheit Häuser älterer pflegebedürftiger Menschen zu betreten. Sie verfügten nicht über ausreichende Schutzkleidung. Es fehlt überall offenbar auch an Tests, ein in den britischen Medien vehement beklagtes Manko. Die Wertschätzung für den NHS ist das einigende Band der Corona-Krise. Er ist steuerfinanziert, für die Patienten kostenlos und gilt geradezu als eine sozialistische Institution im stark marktwirtschaftlich ausgerichteten Großbritannien. Das Coronavirus hat den Spaltpilz der britischen Gesellschaft, den Brexit, völlig verdrängt. So traurig der Anlass ist, so sehr scheinen sich viele Briten danach zu sehnen, in dieser Krise einen gemeinsamen Nenner zu finden, den NHS. Ein Solidaritätsprojekt, das die vom Brexit so tief gespaltene und verwundete Nation möglicherweise geradezu heilen könnte. Die einigende Kraft, auch Verklärung dieser von allen bewunderten Institution, bleibt auch Boris Johnson nicht verborgen. Am Tag seiner Entlassung aus dem Krankenhaus dankt er hymnisch dem NHS und stellvertretend 2 Krankenschwestern, die ihn betreuten. Jenny aus Neuseeland und Louis aus Portugal.
The NHS has saved my life, no question.
Der NHS hat mein Leben gerettet. Es hätte so oder so ausgehen können. Soll heißen, der Premierminister hätte auch sterben können. Was Boris Johnson über den Ausgang seines persönlichen Corona-Leidensweges gesagt hat, gilt auch für sein Land. Die Lage sieht schlimm aus, womöglich schlimmer als in Italien. Doch gut möglich ist auch, dass der NHS als einigendes Band, mitgetragen auch von vielen Migranten auch aus der EU, am Ende der große Gewinner der Krise sein wird, zum langfristigen gesundheitlichen Nutzen vieler Briten.
Das war der Hintergrund. Fehlersuche und Durchhalteparolen. Das Coronavirus in Großbritannien. Eine Sendung von Sandra Pfister. Redaktion Bastian Rudde.